Gut, 9.30 Uhr. Es geht weiter im Fernerkundungsblock hier auf der FOSCIS 2023 am Freitag, also am dritten Tag der Konferenz. Ich freue mich jetzt hier, das Dreierteam zu begrüßen. Einerseits vom RVR haben wir die Inga Niesen und die Leonie Krelaus. Dann haben wir wieder den Markus Metz von der Firma Mundialis und die werden uns jetzt was über die automatisierte Detektion von Baumstandorten beim RVR erzählen. Da geht es nicht nur um Fernerkundung, da geht es auch um künstliche Intelligenz, wie das in eurem Abstract stand und ich bin gespannt. Die Bühne ist frei. Viel Spaß.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Vortrag zum Thema automatisierte Detektion von Baumstandorten in der Metropole Ruhr. Danke für die nette Einführung und die Vorstellung. Mein Name ist Inga Niesen, ich bin seit 2021 beim Regionalverband Ruhr und Geografin und gemeinsam mit meiner Kollegin Leonie Krelaus und Markus Metz von unserer Entwicklungsfirma wollen wir in den kommenden 20 Minuten unsere Methodik bzw. unseren Ansatz vorstellen, wie wir Baumstandorte ableiten können in der Metropole Ruhr. Das Projekt selbst ist durch Fördergelder finanziert und wurde Ende Februar dieses Jahres, also im Kontext der Methodikableitung, abgeschlossen. Das heißt, wir stehen noch verhältnismäßig am Anfang, sind gerade in der Testphase und sind auch selber gespannt, wohin uns da der Weg noch führt. Genau, unsere Themen für die nächsten 20 Minuten. Zunächst eine Einordnung, wer wir sind. Also diejenigen, die jetzt vorgestern auch schon den Vortrag zum Thema Gebäudedetektion gehalten haben, die werden uns schon kennen und manche Sachen werden wahrscheinlich dann für sie auch nicht neu sein. Wir erzählen es trotzdem nochmal, und in dem Kontext möchten wir uns auch vorstellen, da wir im Referat Geoinformation und Raumbeobachtung arbeiten, was wir dort auch explizit mit Geodaten machen und welche Zielsetzungen wir erfolgen mit der Baumerkennung. Genau, danach wird es ein bisschen technisch, dann wird Herr Metz entsprechend die Methodik vorstellen und diese auch entsprechend einordnen, was sie leisten kann und was sie nicht leisten kann. Genau, kurze Einordnung zu uns, beziehungsweise wer der Regionalverband Ruhr konkret ist. Der RVR hat seinen Sitz in Essen, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die gesamte Verbandsgebietsfläche umfasst die 11 kreisfreien Städte und 4 Kreise des Ruhrgebietes. Damit bilden sie die Metropole Ruhr. Im Zentrum des gesetzlichen Auftrags steht das Wohl der Metropole Ruhr. Und die Tätigkeiten und Aufgaben des RVR sind im RVR-Gesetz geregelt. Um diese durchzuführen, auszufüllen, zu verfolgen, fungiert der RVR als Netzwerker, Koordinator, Impulsgeber, Projektträger oder Dienstleister, gerade auch jetzt im Kontext dieses Projekts. Gleichzeitig ist der RVR auch zuständig für die staatliche Regionalplanung in der Metropole Ruhr. Und kann man Projekte nennen, wie zum Beispiel die Route Industriekultur oder auch den Lemscher Landschaftspark. Noch einmal zur räumlichen Einordnung, auch im Kontext flächenmäßig mit dem Bundesland NRW. Das gesamte Verbandsgebiet erstreckt sich von West nach Ost, vom Kreis Wesel bis zum Kreis Unna und von Nord nach Süd vom Kreis Recklinghausen bis zum Ennepe-Ruhr-Kreis. Insgesamt haben wir hier eine Verbandsgebietsfläche von 4.500 Quadratkilometern und bis zu 53 Kommunen, die hier angesiedelt sind, mit über 5 Millionen EinwohnerInnen. Genau. Im Flächenvergleich mit NRW ist das schon eine recht betrachtliche Fläche, wird später auch nochmal relevant.
Genau, dann mache ich mal weiter mit den Geodaten. Meine Kollegin und ich sind nämlich aus dem Referat für Geoinformation und Raumbeobachtung und unser Referat stellt schon seit sehr langer Zeit die Geodaten für die Metropole Ruhr bereit und das sowohl als Print als auch digital. Printkarten sind gerade im Tourismusbereich tatsächlich immer noch sehr gefragt, aber digital haben wir natürlich auch diverse Formate. Die Hauptnutzenden sind unsere Kommunen im Verbandsgebiet. Und unterstützt werden wir seit 2013 vom Geonetzwerk Metropole Ruhr, die sozusagen diesen Geodatenfokus nochmal bündeln. Hier rechts sehen wir jetzt mal beispielhaft die Flächennutzungskartierung, die von uns auch bereitgestellt wird und ein historisches Luftbild. Ja, bei den Luftbildern bleibe ich dann mal direkt. Die haben wir nämlich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange. Die haben Tradition seit den 20er Jahren, werden in der Planung verwendet. Konkret gab es 1925 die erste verbandsweite Befliegung. Und seit 2020 machen wir das Ganze jetzt in einem jährlichen Turnus mit abwechselnd Sommer- und Frühjahrsbefliegung, wie wir hier rechts in der Tabelle sehen können. Und das Ganze in Kooperation mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Und wir erreichen dabei eine räumliche Auflösung von 7,5 Zentimetern, beziehungsweise bis 2021 waren das noch nur, in Anführungszeichen, 10 Zentimeter. Dabei generieren wir dann verschiedenste Produkte, natürlich die Luftbilder selbst und auch Schrägluftbilder, aber auch natürlich Orthofotos, sowohl digital als auch True-Orthofotos mit Rot, Grün, Blau und nahem Infrarotkanal. Neben diesen Bildern haben wir auch Punktwolken, sowohl 3D als auch 2,5D. Und weil das letzten, ja, vorgestern als Frage kam, greife ich das mal direkt vorweg. Die 2,5D-Punktwolken haben eine Punktdichte von 178 Punkten pro Quadratmeter. Genau, deswegen können wir dann ein Oberflächenmodell berechnen unter anderem und ein digitales Geländemodell haben wir auch noch. Ja, so, diese Produkte wollen wir jetzt nutzen, um automatisierte Baumstandorte abzuleiten. Warum ist das wichtig? Erstmal, warum sind Bäume überhaupt wichtig? Sie gehören natürlich zur grünen Infrastruktur, die essentiell ist im urbanen Raum. Ohne geht's ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Erhöht die Lebensqualität, gerade im Klimawandel und Klimaanpassungskontext, natürlich unerlässlich. Die Baumstandorte, bei uns im Verband gibt es auch ein Referat für Klima, wollen, genau, und das will eben die Baumstandorte im Kontext von mikroskaligen Klimasimulationen nutzen als Eingangsdaten, aber auch die planenden Abteilungen sind natürlich wahnsinnig interessiert daran, ja, wie viele Bäume gibt es eigentlich und wo genau sind die. Jetzt kommen wir nämlich auch schon zum Problem an der Sache, wie die Situation bisher ist. Es gibt zwar städtische Baumkataster, aber die sind oft unvollständig. Städtisch, man hört schon, es gibt nur städtische Bäume in diesen Katastern. Das heißt, die Privatbäume sind überhaupt nicht erfasst. Und tatsächlich liegen die teilweise nicht mal digital vor. Und es gibt auch keine Standardisierung. Und genau das ist die Lücke, die wir jetzt schließen wollen. Und wir wollen das Ganze ein bisschen größer denken. Das heißt, wir gehen jetzt von der kommunalen Ebene auf die regionale Ebene. Und tatsächlich ist das in diesem Ausmaß, wie wir das jetzt vorhaben, noch ja, derzeit eine Besonderheit. Wenn wir die Daten einmal abgeleitet haben, dann werden wir die als Dienst oder als Download zur Verfügung stellen und planen das im Turnus von mindestens 2 Jahren ja, zu aktualisieren. Und das Tool selbst werden wir auch zur Verfügung stellen, sodass jeder, der die Eingangsdaten hat, das eben bei sich auch ja, rechnen kann. So, dann habe ich jetzt hier nochmal einmal beispielhaft so ein Baumkataster, wie das bisher aussieht. Muss dazu sagen, das ist jetzt von der Stadt Gelsenkirchen, das ist quasi ein Paradebeispiel, so wie man es eigentlich gerne überall hätte, aber so ist es eben leider nicht überall. Hier haben wir jetzt, wie man sieht, extrem viele Bäume schon erfasst, aber eben nicht alle sind halt nur die städtischen Bäume. Ne? Ist halt ein Kommunalkataster. Aber hier gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Attribute pro Baum. Und da haben wir gesagt, okay, da knüpfen wir jetzt an, wir wollen auch Attribute pro Baum ableiten. Aber der Unterschied ist, hier liegen die Bäume als Punkte vor und wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir wollen die Bäume als Polygon haben. Das heißt, wir wollen wissen, wo genau ist die Krone. Und wie wir das machen, da übergebe ich an Max Metz.
Dankeschön. So, wir von Mundialis durften dann die Methode zur Baumkronenerkennung umsetzen für den RVR, haben dazu GRASGIS benutzt. Das GRASGIS steht für Geographisches Resources Analysis Support System, habe ich in den letzten 3 Tagen, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ein Open Source GIS seit 84 entwickelt, seit 99 auch als GPL lizenziert. Der große Vorteil für uns ist, dass GRASGIS eine modulare Struktur hat, wodurch man sich sehr einfach so maßgeschneiderte Arbeitsabläufe zusammenstöpseln kann. Das haben wir auch in diesem Projekt gemacht. Das heißt, wir haben da keine Kernfunktionalität neu entwickelt in GRASGIS, sondern eben einen angepassten, maßgeschneiderten Arbeitsablauf entwickelt, um diese Baumkronen zu erkennen. Was auch noch eine Stärke von GRASS-GIS ist, was hier nur zum Teil reinkommt, ist Zeitreihenanalyse. Da werde ich später auch noch kurz drauf eingehen. Grundsätzlich ist GRASS-GIS mehreres gleichzeitig, ein klassisches Desktop-GIS. Es kann auch als Geoprozessor in einem High-Performance-Computing-System verwendet werden und wir benutzen es auch in Cloud-Computing als Backend, wo wir Actinia als REST-API benutzen, um dann letztendlich mit GRASS-GIS die Geoprozessierung durchzuführen. So, konkret zu den Baumkronen und den Baumstandorten. Was sind unsere Eingangsdaten? Wir haben einmal die erwähnten TOPS, das sind die True Orthofotos, wo eben auch vertikale Objekte korrekt aufgerichtet wurden und dann auch ganz genau mit den Punktwolken und den Oberflächenmodellen zusammenpassen. Zusätzlich haben wir auch Hausumringe genommen, weil wir auch das räumliche Verhältnis von Bäumen und Häusern später untersuchen wollen. Zusätzlich haben wir ein digitales Geländemodell benutzt. Ein Geländemodell zeigt eben den Grund unter den Objekten, also den Grund, auf dem Gebäude und Bäume zum Beispiel stehen. Und dann eben ein digitales Oberflächenmodell, das aus den Luftbildern abgeleitet wurde. Das sind 2,5D-Punktwolken. Und das sind so unsere Eingangsdaten. Davon haben wir dann Daten abgeleitet, verschiedene normalisierte Differenzen berechnet. Einmal den Vegetationsindex, dann den Wasserindex. Das wäre dann grün minus Infrarot durch grün plus Infrarot. Und noch andere normalisierte Differenzen, zum Beispiel mit dem Grün-Blau aus der Grün-Blau-Kombination. Und auch ein normalisiertes Oberflächenmodell, das wäre dann das Oberflächenmodell minus dem Geländemodell, das uns dann direkt die Objekthöhen, zum Beispiel die Baumhöhen, angeben kann. Konkret zur Methodik. Wir haben zur Erkennung der Bäume verschiedene Methoden ausprobiert. Einmal sozusagen mehr oder weniger klassisches Machine Learning. Dort haben wir verschiedene Methoden getestet, zum Beispiel logistische Regression, da es hier erstmal nur darum ging, Bäume von Nichtbäumen zu unterscheiden, wäre das die erste Wahl, hat leider nicht so gute Ergebnisse geliefert. Und dann sind wir am Schluss bei Machine Learning am Random Forest Classifier gelandet, der dann die besten Ergebnisse mit dem wenigsten Rauschen geliefert hat. Zusätzlich haben wir noch nachträgliches Filtern eingebaut, das auch angepasst werden kann, um möglichst gute Ergebnisse zu bekommen. Wir haben auch künstliche neuronale Netze ausprobiert mit PyTorch. Die waren aber leider zu konservativ. Diese künstlichen neuronalen Netze haben nur Bäume, aber leider nicht alle Bäume erkannt. Und da konnte dann eben auch mit nachträglichen Filtern kein Baum mehr hinzugezaubert werden. Wie gesagt, wir haben dann den Random Forest Classifier benutzt, wie bei allen Machine Learning und auch neuronalen Netzen Methoden. Es ist wichtig, dass die Trainingsdaten von sehr guter Qualität sind. Wenn man zu wenig oder zu schlechte Trainingsdaten hat, bringt das schönste Modell nichts. Das bricht dann zusammen und liefert keine guten Ergebnisse. Das ist normalerweise sehr viel manueller Aufwand. Wir haben hier bei der Baumkronenerkennung dann auch eine Methode eingebaut, womit diese Trainingsdaten automatisch generiert werden, um dann eben den Random Forest Classifier zu trainieren. Dann wird das trainierte Modell angewendet und dann kommt das Post-Processing, wo wir zuerst pixelbasiertes Filtern durchführen. Dann werden die Baumpixel zu Einzelbäumen zusammengefasst und diese Objekte werden dann auch nochmal gefiltert, um dann das Endergebnis zu bekommen. Das wäre ein Beispiel hier beim Post-Processing. Also einmal auf der linken Seite sehen wir direkt das Ergebnis des Machine Learning-Klassifikation. Da sehen wir noch keine Objekte, das ist pixelbasierte Klassifikation. Und danach sehen wir dann die zusammengefassten Einzelbäume, wobei auch angrenzende Bäume als einzelne Bäume erkannt werden können. Zusätzlich, wie vorhin erwähnt, um einen Vergleich mit den bestehenden Baumkatastern zu ermöglichen, haben wir verschiedene Baumparameter bestimmt. Zum Beispiel die Stammposition, die über verschiedene geometrische Methoden bestimmt werden kann, zum Beispiel den Massenschwerpunkt oder einen Zentroiden. Die Höhe des Baumes wird, da wir eine Fläche haben, gibt es nicht einen konkreten Punkt, sondern wir haben verschiedene Höhenwerte aus dem normalisierten digitalen Oberflächenmodell. Und da nehmen wir dann einmal den Maximalwert und einmal das 95%-Perzentil, um die Höhe des Baumes über dieses Oberflächenmodell zu schätzen. Weiterhin haben wir den Abstand zum nächsten Gebäude und auch den Abstand zum nächsten Baum bestimmt, um einen Vergleich zu dem Baumkataster zu ermöglichen. Weitere Baumparameter waren der Kronendurchmesser, das Kronenvolumen, die Kronenfläche, die wir sehr genau schätzen können, weil wir ja eben Flächen haben konkret, und auch der NDVI, der Vegetationsindex pro Einzelbaum, wobei wir hier auch Mittelwert und Median angeben, den Median eben wieder, um mögliche Ausreißer zu berücksichtigen. Weiterhin haben wir versucht, Laub- und Nadelbäume hier zu unterscheiden. In einem ersten Ansatz wollten wir Statistiken von Sentinel-2 Zeitreihen benutzen. Die haben leider nicht so gut funktioniert, wie wir uns das ursprünglich erhofft haben. In einem zweiten Ansatz haben wir dann wieder die True-Ortho-Fotos benutzt mit normalisierten Differenzen und eine Maximum-Likelihood-Klassifizierung durchgeführt, die dann doch einigermaßen brauchbare Ergebnisse geliefert hat. Wie man in dem Bild sehen kann, da vergleichen wir einmal das Baumkataster und unsere Klassifikation und wir haben doch eine recht gute Übereinstimmung. Zusätzlich hier nochmal das Bild vom Anfang. Das Baumkataster ist unvollständig, da sind nicht alle Bäume mit aufgenommen, während unsere Klassifikation eben alles, was irgendwie Baums ist, Entschuldigung, auch erkennt und im Ergebnis darstellt. Das wäre nochmal reingezoomt, wo wir die Einzelbäume erkennen. Im Baumkataster sind die Punkte dann eben hier als kleine Kringel dargestellt. Die wir dann auch miteinander verglichen haben. Das wäre nochmal kurz eine Darstellung der abgeleiteten Baumparameter, wie das dann im Endergebnis aussieht. Für die Validierung haben wir Entschuldigung. Ich bin gleich durch. Für die Validierung haben wir dann einmal die Completeness abgeschätzt, also wie viele Bäume haben wir tatsächlich erkannt. Das heißt, die Anzahl Bäume, die wir klassifiziert haben mit einem Referenzpunkt, geteilt durch die Anzahl Referenzpunkte gesamt. Das waren dann ungefähr 67%, wobei wir hier eben Punkte mit Polygonen validiert haben, dass das alles ein bisschen unvollständig. Die Correctness wäre hier nicht aussagekräftig, da das Baumkataster unvollständig ist. Deswegen haben wir hier einen anderen Ansatz, einen anderen Parameter berechnet, also 1 minus Anzahl Bäume mit Referenzpunkt durch Anzahl Bäume gesamt, die wir erkannt haben. Das waren dann 77%. Das heißt, diese 77% der klassifizierten Bäume sind nicht im Referenzbaumkataster enthalten. Das kann einerseits daran liegen, dass wir falsch klassifizierte Bäume haben oder eben, dass die Bäume im Baumkataster fehlen, was, so wie wir das vorhin gesehen haben auf der Abbildung, wohl die meisten Unstimmigkeiten zum Baumkataster erklärt. Der Gültigkeitsbereich der Methodik, auch kurz, und die Limitierung ist die Qualität der Eingangsdaten. Genau genommen auch die Unterschiede zwischen den Eingangsdaten. Das Baumkataster soll ja für mehrere Jahre berechnet werden und die, wie wir schon gesehen haben, sind die Überflüge teilweise im Frühjahr und teilweise im Sommer. Dadurch unterscheidet sich die Qualität der Luftbilder und die Parameter müssen dann dementsprechend unter Umständen nachjustiert werden. Das ist bei der Methode, so wie wir sie eingebaut haben, aber auch möglich. Das ist alles parametrisiert und kann für jedes Jahr neu quasi gefeintuned werden. Ebenso, der Befliegungszeitraum ist wichtig und auch die Tageszeit, also nicht nur die Jahreszeit, sondern auch die Tageszeit, die kann sich auch verändern, je nach, ja. Und damit wäre ich jetzt am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Fragen.
Ja, herzlichen Dank an euch drei für den tollen Vortrag. Also vor allen Dingen möchte ich nochmal hervorheben, wie toll es ist, dass der RVR mit so einem Open-Source-Gedanken auch die ganzen Projekte angeht, wie ihr das erwähnt habt und dass ihr hier auf der Vosges auch mit so vielen Beiträgen dabei seid. Also das ist sicherlich auch ein Leuchtturmprojekt, würde ich sagen. Ja, dann freuen wir uns jetzt über Fragen. Im Chat haben wir jetzt noch keine, aber da im Saal.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Mich interessiert, welchen methodischen Ansatz ihr gewählt habt, um die Trainingsdaten automatisiert zu generieren.
Das ist ein regelbasierter Ansatz, wo wir auch damit leben, dass wir möglicherweise nicht alle Bäume, aber dafür nur Bäume erkennen. Das reicht für einen Random Forest Classifier durchaus aus. Wir benutzen da vor allem den NDVI und auch andere normalisierte Differenzen. Ganz wichtig ist hier auch das normalisierte digitale Objektmodell, also die absolute Objekthöhe. Und damit bekommen wir ein ziemlich zuverlässiges Subset, das auch wirklich Baum ist. Und dieses benutzen wir dann eben zusammen mit einem zuverlässigen Subset, das garantiert keine Bäume sind, um dieses Modell zu trainieren.
Ich habe eine Frage und zwar beschäftige ich mich mit der Kartierung von Obstbäumen in Schrebergärten. Und wie groß müssen denn die Bäume mindestens sein, damit die bei der Methode erkannt werden können? Ich frage mich, wenn man jetzt im Prinzip die Baumstandorte in Schrebergartenparzellen identifiziert, dann könnte man die Daten ja dann später anreichern mit den Daten von den Parzellennutzern. Die wissen ja dann, was es für Bäume, was es für Baumsorten sind und wann die gepflanzt wurden. Und auf die Weise könnte man dann mit relativ wenig Aufwand ein Kataster generieren für die Obstbäume, die auf den Parzellen stehen und die sonst in keinem amtlichen Kataster erfasst sind. Also wäre interessant im Hinblick auf Biodiversität, weil die ja alte Sorten, weil das Sorten sind, und auch im Hinblick auf den Einfluss auf das städtische Mikroklima.
Also die Mindestbaumgröße, die hier erkannt wird, ist, wir haben jetzt gesagt, das muss mindestens eine Kronenfläche von 2 Quadratmetern sein, kann aber eingestellt werden, also das ist nicht hardcodiert, sondern kann auch je nach Fragestellung angepasst werden. Wobei ein Baum, der eine Fläche als kleiner als 2 Quadratmeter hat, ist schon echt ein sehr, sehr kleiner Baum. Also dann ist es wahrscheinlich auch nur ein kleiner Strauch.
Gut, wir haben noch 2 Fragen aus dem Raum.
Danke auch von mir für den interessanten Vortrag. Mich würde interessieren, ob sich die Winterbefliegung besser eignen, um die Stammstandorte zu erkennen und ob Sie bei der Analyse einen Schattenwurf rausgerechnet haben oder ob das keine Rolle gespielt hat. Danke.
Also einmal gibt es keine Winterbefliegung hier. Wir haben keine Winterbefliegungsdaten. Das andere Problem ist, dass im Winter Laubbäume keine Blätter haben. Das heißt, wir erkennen den Baum nicht als Baum. Das könnte genauso gut ein Laternenpfahl sein. Wir bekommen natürlich die Position dann sehr genau von den Stämmen, aber ist das wirklich ein Baumstamm oder irgendeine andere vertikale Struktur? Diese Information wäre mit Winterbefliegung eben sehr schwer zu bekommen.
Meine Frage ist, können Sie mit Ihrer Methodik die Vitalität der einzelnen Bäume auch detektieren? Zum Beispiel, Sie haben unterschiedliche Vegetationindizes mit den 4 Kanälen berechnet. Wahrscheinlich sieht man was davon.
Diese Vitalität kann man theoretisch auch, man kann das Ergebnis dieser Methode benutzen, um dann zusätzlich eine Vitalitätsanalyse durchzuführen. Also wir wissen jetzt, wo die Bäume sind. Und für eine Vitalitätsanalyse würde ich eher eine Zeitreihe benutzen über das Jahr, um zu gucken, wie sich zum Beispiel der Vegetationsindex oder auch der Wassergehalt der Vegetation übers Jahr verändert. Aber im Ergebnis, das wir hier vorgestellt haben, wissen wir schon mal, wo Bäume sind. Und dann kann man andere Datenquellen benutzen, auch Klimadaten, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter, um die Vitalität der Vegetation abzuschätzen.
Danke.
Gut.
Ja, und ich habe auch noch eine Frage. Werden die LiDAR-Daten im gleichen Flug erhoben wie die Luftbilder?
Die werden, das weiß das RVR besser, wann erhebt.
LiDAR-Daten erheben wir selbst bisher gar nicht. Das digitale Geländemodell und die Punktwolken, die leiten wir aus den Luftbildern ab. Die werden im Prozess der in dem die True-Auto-Fotos hergestellt, fallen die sozusagen als Abfallprodukte ab. Aber für uns ist das natürlich kein Abfall. Wir nutzen die dann weiter.
Dankeschön. Mhm.
Gut, wir haben noch zwei schnelle Fragen aus dem Chat. Was ist den Anwenderinnen wichtiger, Korrektheit oder Vollständigkeit der Daten?
Gute Frage.
Gute Frage, bitte.
Ja, das hängt immer davon ab, genau. Genau. Klar, vollständig. Die Frage ist, wie können wir eine Vollständigkeit gewährleisten? Es ist eine automatisierte Ableitung. Es ist ohnehin problematisch, da wir anders als zum Beispiel bei ICIS-Daten einfach grundsätzlich einen ganz anderen eine Qualität von Vergleichsdaten haben. Wir hatten jetzt das Glück, mit dem Baumkataster von Gelsenkirchen einen sehr, sehr guten Datensatz zu haben tatsächlich. Mhm. Ihr habt das gehört, das ist nicht immer der Fall und wir können natürlich auch nur mit dem arbeiten, was wir haben. Es ist eine regionale absolute Besonderheit, was wir hier vorhaben. Wie sich das dann auch mit Blick auf Vollständigkeit dann, das wird sich dann zeigen.
Könnt ihr erst später wahrscheinlich.
Ja, genau. Also wir hatten es am Anfang gesagt, wir sind in der Testphase und das sind alles wahrscheinlich auch noch so Fragen. Mhm.
Dann noch eine ganz schnelle. Ist die Erfassung von Privatbäumen mit dem Datenschutz vereinbar? Habt ihr da vorher geschaut oder?
Da muss man sich ja ohnehin fragen, wie das mit Luftbildern ist. Also da kann man schon in der Ebene darüber im Endeffekt dann anfangen. Mhm. Genau. Also.
Ich glaube, es gibt Schlimmeres zu sehen
als Bäume. Wir können uns damit rausreden, dass wir nicht wissen, einen Baum nicht ansehen können, ob er privat oder öffentlich ist.
Gutes Argument. Und dann habe ich noch eine Frage. Der Code soll ja Open Source gestellt werden. Wo wird der dann veröffentlicht? Oder gibt es da schon was? Oder?
Der Code wird auf GitHub veröffentlicht. Es gibt auch schon ein GitHub Repository, wo der Code liegt. Aber wir sind noch mit den letzten Tests zugange und wollen unter Umständen noch letzte Verbesserungen einfügen. Und sobald wir dann mit dem Ergebnis zufrieden sind, wird das GitHub Repo dann auch einfach öffentlich geschaltet.
Super, ihr könnt es ja in eurem Talk verlinken, auf Pre-Talks im Programm könnt ihr auch noch Links einfügen, dann könnt ihr es noch einfügen. Dann danke ich euch ganz herzlich, herzlichen Dank nochmal auch aus dem Publikum, super Projekt.